Herzlich willkommen zu meinem persönlichen Podcast, wo sich alles um das Thema Hochsensibilität dreht. Ich bin Christine Kluck und ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Anhören. Ein ganz herzliches Hallo an dich. Ich freue mich wieder, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es endlich mal wieder ein Gespräch und zu Gast ist heute bei mir Roman Lemke. Wir sprechen über den Zusammenhang zwischen Drogen und Hochsensibilität bzw. Neurodivergenzen allgemein. Und er nennt sich selbst Erfahrungsexperte. Und was das bedeutet und welche Erfahrungen er gemacht hat und welche Empfehlungen er uns vor allem mit an die Hand gibt, das erfahrt ihr jetzt in dem folgenden Gespräch mit Roman. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast. Und heute habe ich endlich mal wieder jemand eingeladen, mit dem ich sprechen kann. Das ist der Roman. Hallo Roman.
Hallihallo Christine, ich freue mich.
Wir möchten heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, wo einige mich angesprochen haben und gesagt haben, Christine, wie passt denn das überhaupt zusammen? So, Hochsensibilität und Drogen, Konsum, Substanzen. Und andere wieder haben gesagt, ey, das Thema ist total cool, da bin ich total gespannt auf die Folge. Das waren aber alles Männer. War total spannend. Ah. Keine einzige Frau, nur Männer, die gesagt haben, da bin ich gespannt auf die Folge.
Okay, spannend. Also, aber was haben die Frauen gesagt?
Gar nichts. Hat sich keiner gemeldet. Nur Männer gemeldet. Das fand ich wirklich, weil ich habe ja vornherein so gesagt, schickt mir gerne Fragen oder wenn euch was interessiert. Und das waren nur Männer, ja.
Ich bin gespannt, was da jetzt kommt, was die Männer so interessiert in puncto Drogen.
Also ein Thema war ADHS. ADHS und Substanzen, wie passt das zusammen? Und da bist du ja eigentlich wirklich der richtige Ansprechpartner, denn wir beide sind ja genau die Gegensätze. Ich mit meiner Hochsensibilität so ein bisschen in Richtung Autismus rein und du mit ADHS. Stimmt das oder ist das nicht ganz richtig ausgedrückt?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich als ADHSler schon so ein bisschen wie dieses Eichhörnchen bei Ab durch die Hecke bin manchmal, Hammy. Immer ein bisschen schnell im Denken, immer ein bisschen überschlagen beim Reden, weil ich schneller denke, als ich rede. Und schon so Richtung Hyperaktivität gehe teilweise. Mhm. Und wenn dann das auf Hypersensibilität beziehungsweise, ich würde ja sagen, dass alle Neurodivergenzen auch irgendwo hypersensibel sind, aber Richtung Autismus geht, wo es dann alles straight sein muss, wo ganz klare Regeln herrschen, dann kann es da auf jeden Fall schon Reibungspotenzial geben.
Ich finde, wir haben gerade jetzt auch davor nochmal gesagt, dass es ganz spannend ist, weil ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon sehr gut und wir haben erst einmal miteinander gesprochen. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal danke, dass du heute hier bei mir zu Gast bist. Denn ich kenne den Roman über Podcasts. Zum einen, ich glaube, das erste Mal habe ich dich gehört in dem Podcast Der Gangster, der Junkie und damals war es noch die Hure. Heute ist es die Herrin, yes, mit Maximilian Pollux und Nina Workhardt. Und dann bin ich auf deinen eigenen Podcast gestoßen, Sucht und Ordnung. Und dachte, das sind auch ganz spannende Themen. Und je mehr ich mich mit Menschen unterhalte, die hochsensibel sind, kommt auch immer öfter mal das Thema Substanzen. Du wirst uns gleich ein bisschen aufklären, wie die Definition ist und so weiter. Ich bringe das sowieso alles durcheinander. Mhm. Aber das Thema hängt meiner Meinung nach ganz eng, die Themen hängen ganz eng miteinander zusammen, meiner Meinung nach. Und je mehr ich darüber spreche, desto mehr bekomme ich auch von Menschen aus meiner Vergangenheit so das Feedback, dass sie sich jetzt besser verstehen, dass sie besser verstehen, warum sie sich vielleicht mit Substanzen betäubt haben, um eben nicht mehr so viel zu fühlen. Es gibt aber meiner Meinung nach noch keine wirklichen Studien dazu oder Untersuchungen. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht mehr Bescheid weißt schon. Und heute wird es auch nicht nur um Hochsensibilität gehen, sondern um Neurodivergenzen allgemein und dein Hauptthema. Jetzt, du bezeichnest dich ja auch als Erfahrungsexperte.
Ja, genau.
Auf was für ein Gebiet denn? Wer bist du eigentlich für die Leute, die dich nicht so gut kennen wie ich?
Ja, super gern. Also ich bin Roman Lemke. Ich bezeichne mich als Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz und das mit dem Schwerpunkt psychotrope Substanzen, a.k.a. Drogen.
Warum sagt man Drogen nicht mehr?
Naja, weißt du, wenn ich Drogen sage, hat jeder sofort ein Bild im Kopf. Mhm. Und in der Regel sind das die Christiane Fs und die Menschen, die wohnungslos sind und die halt wirklich, also der äußerste Rand der Gesellschaft. Das ist es, was sofort in all unseren Köpfen ist, wenn wir über Drogen sprechen, weil wir 100 Jahre War on Drugs hinter uns haben und der echt sehr gute Marketingarbeit geleistet hat, leider im negativen Sinne für Menschen. Und deswegen geht das so ein bisschen weg zu einer neutraleren, zu einem neutraleren Sprech. Und da sind psychotrope Substanzen, also eine ganze Zeit hat man psychoaktive Substanzen gesagt, weil das ja etwas aktiviert. Ganz genau wäre psychotrope Substanzen, weil Sedativa gehören da auch zu und die aktivieren ja nichts, im Gegenteil, die sedieren. Und genau, deswegen ist psychotrope Substanzen einfach der neutralere Begriff, damit man überhaupt eine Gesprächsgrundlage hat und nicht gleich in Bildern und emotional denkt.
Und der Erfahrungsexperte, wie hast du dir diese Erfahrung angeeignet?
Ja, im leidigen Selbstversuch. nein, also nennen wir es doch beim Wort. Ich habe 21 Jahre lang gefährliche Konsummuster hinter mir. Das, was wir im Volksmund als Sucht bezeichnen, ich würde es als Konsumstörung beziehungsweise schwere Konsumstörung bezeichnen. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Und ja, das Ganze wiederum als Fluchtmechanismus, als schiefgegangenen Heilungsversuch einer Lebensrealität, die für mich absolut toxisch war, nämlich mein Elternhaus, ein Entwicklungstrauma und dem überhaupt nicht lernen, was Gefühle sind. So, das ist eigentlich das Ding. Ich bin geflüchtet vor meinen Gefühlen und vor meiner Lebensrealität. Und 2019 habe ich dann die Kehrtwende geschafft durch meine Frau und durch echte bedingungslose Liebe. Habe mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, die sogenannte Suchttherapie gemacht. Dann eine systemische Therapie, wo ich quasi an den Kern meines Traumas gegangen bin. Und als ich das alles verarbeitet habe, ist ja nie ganz fertig, bin immer noch dabei. Aber da sind auch alle Fluchtmechanismen und alle gefährlichen Konsummuster immer mehr gebröckelt, weil ich verstanden habe, warum ich das tue. Und das ist, glaube ich, immer der Schlüssel. Ne? Wenn du weißt, was du tust, kannst du auch erwachsene Entscheidungen treffen.
Das ist ein cooler Satz. Das erinnert mich an so einen Spruch, den mal jemand gemacht hat. Eine Mama war das, die hatte... Dann war frisch Mama geworden, hatte ein Kleinkind zu Hause. Und sie hat gesagt, sie erinnert sich oder kommt immer wieder an so einen Punkt, wo sie sagt so, Mensch, das wäre jetzt eigentlich eine Entscheidung, die eine erwachsene Person treffen müsste. Wo ist sie denn? Und durch das Kind müsste sie das aber eigentlich selber sein. Und ich ertappe mich auch immer in solchen Situationen, wo ich denke, oh, jetzt mal jemand, der echt Ahnung hat, der klare Entscheidungen treffen kann, der weiß, wo es lang geht. Und über sich selber Bescheid zu wissen, ist meiner Meinung nach auch so ein Kernthema, auch gerade bei hochsensiblen Menschen, weil wir so viele Jahre immer versucht haben, das zu verstecken, zu verleugnen, weil die Menschen, die so alt sind wie ich oder noch älter, ich bin jetzt fast Mitte 40, wir sind einfach in einer Welt aufgewachsen, wo diese Sensitivität keinen Raum hatte. Wir sollten halt stark gemacht werden für das Leben und wie du schon sagst, Emotionen, kein Platz dafür, kein richtiger Raum dafür. Dieses Gefühl, immer irgendwie falsch zu sein, zu viel zu sein oder dann eben auch sich nicht so zeigen zu dürfen, wie man selber ist, ne? Und das ist, wenn man da ja von außen in Konstrukte reinkommt oder in Systeme reinkommt, sage ich es jetzt mal, wo einem dann so Auswege geschaffen werden, gerade so, wenn es in der Jugend ist. Ich weiß nicht, wann hat es bei dir angefangen? Wie alt warst du da? Wann hast du das erste Mal irgendwas konsumiert, wo du sagst, es war kritisch?
Also kritisch, also aus heutiger Sicht war es schon mit 6, 7, 8 das erste Mal kritisch, als ich bei der an dem Bier und an dem Kaffee von meinem Opa nuckeln durfte.
Ja, genau, da erinnere ich mich auch dran an solche Situationen. Willst du mal nippen?
Ja, genau, und dann haben sich alle totgelacht, wenn die Kinder die Gesichter verzogen haben,
ja,
weil es ja so toll ist, Kindern Drogen zu geben. Aber das erste Mal intrinsische Überdosierung, sagen wir es so, intrinsischer Konsum, aber gleichzeitig verbunden mit einer Überdosierung, war mit 12. Da habe ich das erste Mal auf einem Pfingstfest mir eine Flasche Tequila Weiß mit einem Mädel gegeben, was ich dort kennengelernt habe, und war hoffnungslos überdosiert, komplett besoffen.
Krass. Mit 12. Mhm. Ja.
Und so hat sich eigentlich durchgezogen. Und auch da war es immer schon Fluchtmechanismus, ne? Also wir haben gerade über Hochsensibilität gesprochen und bei mir mit dem ADHS. Ich bin ja erst vor 2 Jahren diagnostiziert worden, worüber ich heute ehrlich gesagt ganz glücklich bin, weil wäre das damals schon so gewesen in diesem toxischen Umfeld, ja, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass meine Mom und ihr Lebensgefährte, dass die mich einfach mit Medikinet vollgestopft hätten, wenn ich wieder eigene Regungen gezeigt hätte. Und so wurde ich halt nur in Anführungsstrichen isoliert, war zu viel und musste viel Zeit mit mir allein oder draußen verbringen.
Mhm. Krass. Also, als du deine erste Flasche Tequila getrunken hast, wie bist du da rangekommen?
Ich weiß es nicht mehr.
Weiß nicht mehr?
Wir haben wahrscheinlich irgendeinen Älteren oder einen Erwachsenen gefragt, ob er uns das besorgen kann, dem Geld in die Hand gerückt. Und naja, dieses Bewusstsein für, hey, das sind hier Kids, ich gebe denen einfach keine harten Drogen. Das hat einfach nicht jeder, ne? Und gerade beim Thema Alkohol, das ist ja, also wir sind ja ein kirchlich geprägtes Land. Und irgendwie ist da mit 14 ja bei, ich weiß nicht genau, wie das heißt, Kommunion oder wie hieß denn das in Brandenburg?
Bei uns war es Jugendweihe.
Jugendweihe, genau. Mhm. Und das macht man ja mit 14 und da darfst du dann offiziell trinken. So ab dann ist okay. Und selbst im Gesetz ist es ja so, dass auch wenn Alkohol erst ab 16 manche Sachen sind und Spirituosen ab 18, in Begleitung eines Erwachsenen darfst du offiziell auch schon mit 14 Hartstoff trinken. Das wissen die wenigsten.
Ich weiß nur, wir waren damals eine ziemlich große Clique, auch so ein bisschen Altersspanne, ein bisschen größer untereinander. Und die Älteren haben dann auch immer bei unseren Grillpartys den Stroh 80 geholt und so. War dann immer so eine Mutprobe, da mal ein Schlückchen zu trinken. Ich habe mich da immer ferngehalten von den ganzen Sachen. So, aber woran ich mich auch gut erinnern kann, was auch heute noch so ist, selbst wenn ich damals mal Alkohol getrunken habe oder dann auch später, als ich älter war, selbst wenn es nur kleine Mengen waren oder so eine kleine Schnapspraline oder so, ich merke das sofort im Körper. Ich merke da sofort eine Reaktion. Und ich habe immer zu hören bekommen, das kann gar nicht sein. Es geht gar nicht. Das ist doch so wenig. Das kannst du gar nicht merken. Und dann immer dieses Gefühl zu haben, so irgendwas mit mir ist nicht in Ordnung. Das, also, ja. Verrückt.
Ja, ey, das ist, und da sind wir genau an dem Punkt, dass, was du eingangs schon gesagt hast, dass wir nicht sein durften, wie wir sind. Und dass es auch nicht in das damalige, in die damalige Zeit gepasst hat, wenn man einfach ein bisschen sensibler war, wenn man ein bisschen zu viel war. Dann hat, also meine Frau Jenny, die hat jahrelang von Ärzten gesagt bekommen, du bildest dir deine Schmerzen ein. Das ist was Psychisches. Aber sie fühlt sie ja.
Ja, genau. Und wenn du sie fühlst, sind sie für den Menschen real. Also auf jeden Fall.
Ah, ja.
Das Verrückte ist auch die Gesellschaft. Die Gesellschaft, also da ist es okay, wenn du trinken gehst und feiern gehst. So, das gehört zusammen. Aber wenn du deine Emotionen zeigst, dann ist das nicht okay.
Ja. Oh, Entschuldigung, bitte.
Nee, meine Frage, die ich gleich da anschließen wollte, wäre, hast du das Gefühl, dass sich in der Gesellschaft über die Jahre hinweg irgendwas verändert hat? Im Bewusstsein, in der Wahrnehmung? Weil ich weiß, hier in Leipzig zum Beispiel um den Bahnhof rum oder auch, man kennt es ja aus Frankfurt, auch aus Dokumentationen und so weiter, dass da solche Viertel oder Plätze entstanden sind, wo, ja, wie nenne ich diese Menschen? Wie würdest du es beschreiben?
Also ich würde erstmal ganz kurz, bevor wir auf Gesellschaft kommen, nochmal ganz, weil vielleicht ist das gar nicht so klar geworden, ne? Also was sind denn überhaupt psychotrope Substanzen?
Ja, genau.
Psychotrope Substanzen sind Dinge, die ich meinem Körper zuführe, die eine Wirkung verursachen, ob das jetzt kognitiv ist, also die Fähigkeiten beeinflussen, ob das das Bewusstsein beeinflusst oder einfach die Wahrnehmung und die eigene Stimmung. Ne? Und Menschen haben sich schon immer berauscht, also schon immer. Also früher waren das Pilze und so Weiden und Geflechte und sowas. Und warum sollte das heute anders sein? So, das ist tief in uns veranlagt. Psychotrope Substanzen oder Drogen sind per se nicht böse. Das ist einfach ein Ding, eine Materie. Und was wir daraus machen, das geht ganz oft schief, weil wir halt nie gelernt haben, wie es geht. Und dann entwickeln Menschen und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe es selber gehabt, eine Konsumstörung, in meinem Fall eine schwere Konsumstörung, wenn du halt nicht weißt, was du tust. Und das ist aber auch nicht nur ein exklusives Ding von psychotropen Substanzen, sondern das kann auch stoffungebunden sein. Ne? Also unsere besten Beispiele sind TV, Internet, Social Media, Essen oder Nicht-Essen, Sport, Sex, Arbeit. Also man kann mit sehr, sehr vielem diese Konsumstörung entwickeln. Mhm. Und wenn ich in die Gesellschaft, jetzt komme ich zu deiner Frage, wenn ich in die Gesellschaft schaue, ich würde diese Leute, die in Ballungszentren offensichtlich sind, Hilfebedürftige nennen, weil das sind sie tatsächlich. Mhm. Und meistens sind das Menschen, meistens sind das Traumapatienten, die irgendwas nicht verarbeiten konnten und die einfach das aus dem System herausgehen. Und das Traurige daran ist eigentlich, dass wir als Sozialstaat den Menschen gar nicht so richtig helfen, weil, also gerade in Bahnhofsnähe, wenn ich mir anschaue, wie die Menschen, die denn dort nach Geld fragen, weil sie aus dem System raus sind oder weil sie es halt wirklich brauchen, um sich zu betäuben, wie die angeguckt werden oder teilweise verachtend behandelt werden. Das ist schon spannend, wenn ich denke, dass wir so aufgeklärte Gesellschaft sind.
Mhm. Ich kann mich aber nicht so daran erinnern, dass das vor 20 Jahren auch schon so extrem sichtbar war in der Gesellschaft. War das da nur versteckt oder ist es jetzt vermehrt oder was ist dein Eindruck? Was hat sich da verändert?
Also ich sehe beides. Ich glaube, Konsum ist vielseitiger geworden. Wenn ich überlege, in den 70ern hatten wir in Deutschland ein hartes Heroinproblem. Mhm. Und das habe ich auch nicht wahrgenommen. Vielleicht war es alles ein bisschen versteckter, aber der Umgang mit Emotionen war ja schon immer ziemlich schlecht. Wir sind ja jetzt in einem Zeitalter, wo wir langsam anfangen zu akzeptieren. Und ich glaube, dass es jetzt auch einfach nicht nur vielseitiger ist, sondern auch offener durch Social Media, durch Filme, durch offenes Reden, durch Podcasts, durch einfach auch offenes Reden, dass Leute endlich auch den Mut finden, darüber zu sprechen. Ja. Und dass es natürlich auch, ich sag mal, Trends gibt, sowas wie Microdosing. Das gab es ja damals nicht. Oder der therapeutische Einsatz von Psychedelika und so.
Was ist denn Microdosing? Für die nicht wissen, was das ist.
Oh, danke. Microdosing ist ja eine Mikrodosierung einer bestimmten Substanz. In der Regel sind das Psychedelika, Psilocybin oder LSD. Und Das ist ein Trend aus dem Silicon Valley. Leider ziemlich toxisch, weil Silicon Valley ist immer leistungsgeprägt, leistungsorientiert. Und aber es hat, also es gibt auch anders. Es gibt noch keine Wirksamkeitsstudien, mhm. aber die Leute, die das machen, schwören felsenfest, dass ihnen das gut tut.
Ah, okay. So in Bezug auf Arbeit und Leistungsfähigkeit, Konzentration durchhalten oder wie tut's ihnen gut? Also
das ist schwierig zu sagen, weil ich weil ich nicht in den Personen drin stecke. Ich habe selber mal ausprobiert und für mich war es so, bei mir hat's die ADHS-Symptome ein bisschen abgemildert, weil mein Gehirn irgendwie im Lernmodus war. Psychedelika steigern ja die Neuroplastizität. Also das ist der Modus, in dem sich unser Gehirn befindet, wenn es gerade lernt. Also dann sprießen die Neuronen. Und das ist das, was ich erlebt habe. Ich kann dir nicht sagen, was andere Leute erleben, aber ich mache es nicht mehr, weil ich mir denke, ja, also wenn ich mich für eine psychedelische Erfahrung entscheide, dann möchte ich sie auch komplett spüren und nicht immer so dieses, naja, es ist so ein bisschen, als würde man ein Feuer nur zum Glühen bringen und dann aber kein richtiges Feuer haben.
Okay, das heißt, du suchst solche, ich nenne es jetzt mal Zustände, auch ganz bewusst, oder?
Ja, absolut, also mittlerweile, ja? Ne? Früher war es alles Flucht und es ist natürlich auch, also viele würden jetzt sagen, boah, Alter, das ist ja der Tanz auf der Rasierklinge, hier auf Messers
Schneide,
genau. Wenn jemand wie ich, der so lange so gefährlich konsumiert hat, jetzt gerade sagt, er nimmt Dinge, aber heute mache ich das ja ganz anders. Also ich würde auch nie wieder also erstmal würde ich meine Präferenzsubstanzen nicht mehr nehmen. Das waren Kokain und Alkohol. Alkohol nur noch ganz, 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 ganz selten. Und ich weiß natürlich, hey, warum nehme ich mittlerweile was? Also früher war es ja einfach nur sich betäuben, berauschen, fliehen aus der Realität. Und heute ist es tatsächlich auch Bewusstseinserweiterung. Wenn ich so eine psychedelische Erfahrung mache, dann nehme ich mir Fragen mit rein, auf die ich eine Antwort haben will. Zum Beispiel, wie sieht es denn eigentlich mit meinem Fleischkonsum aus? Und ich kann dir sagen, ich habe mir vorgestellt, wie in so einer Produktionsstätte, nennen wir es mal Produktionsstätte, da Massaker angerichtet werden jeden Tag und habe dann gedacht, Alter, das will ich so nicht unterstützen.
Ja.
Ja. Also man kann es auch für was einem im eigenen Leben gut tut, verwenden. Mhm. Jetzt habe ich so ein bisschen an der Frage vorbeigeschifft, wie mit den Leuten am Bahnhof, ne? Also es sind für mich Traumapatienten, die unbedingt Hilfe brauchen.
Und gegen, also wenn, ja, ich könnte jetzt schlussfolgern aus dem, was du sagst, dass du gegen ein generelles Verbot bist. Ist das so richtig oder wie stehst du dazu? Weil früher kannte ich diese Aufkleber oder Aufnäher, so keine macht den Drogen und so weiter. Gibt es diese Bewegung noch oder ist das alles ein bisschen offener geworden oder wie stehst du dazu?
Oh, das gibt es auf jeden Fall noch. Also das bewusster Konsum, Konsumkompetenz und so, das ist echt noch in den Kinderschuhen. Und dieses sag einfach nein, das gibt es immer noch sehr laut, gerade in Selbsthilfesystemen, wo Leute ehrenamtlich arbeiten. Ich bin da kein Freund von, weil ich sag's mal ganz hart, auch wenn es wirklich Leuten auch hilft, dort aus ihrem alten Konsummustern rauszukommen, aber ich bin kein Freund von einem Abstinenzparadigma, weil ich glaube, das ist nicht das adäquate Mittel für jede Person, weil wenn ich abstinent sein müsste, dann dürfte ich auch keine Medikamente mehr nehmen. Dann dürfte ich auch keine anderen Sachen, die mich stimulieren, mehr tun. Und deswegen ist das totaler Blödsinn. Wir brauchen Konsumkompetenz, erwachsene Individuen zu sein, die eigenmächtig handeln. Und das steckt noch in den Kinderschuhen. Es ist ganz, ganz laut noch, dieses sag einfach nein, Abstinenz ist das Ding. Es gibt einen anderen riesengroßen Podcast, die machen Selbsthilfegruppen, die heißen Fick dich Sucht, wo ich mir denke, ja, okay, also weiß ich nicht. Das ist nicht meine Herangehensweise.
Krasser Slogan auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Also marketingtechnisch wunderbar. Chapeau. Ja. Chapeau, die Herren.
Die Frage, die mir jetzt in den Kopf kam, war, wie kann ich denn oder wie kann jemand diese Kompetenz erlernen? Sollte das in der Schule behandelt werden? Sollten Menschen wie du in die Systeme reingehen und aufklären und beraten? Oder wie ist das denn, wenn jetzt jemand, nehmen wir doch mal ein konkretes Beispiel, jemand ist sehr sensibel, merkt, die Gefühle sind immer zu viel, ich habe das Gefühl, immer falsch zu sein. Ich weiß, meine Freunde, die trinken viel oder rauchen immer mal irgendwas oder nehmen irgendwas. Und ich will das jetzt auch mal ausprobieren. So, ich meine, wo kommt die Kompetenz dazu her? Woher weiß ich, was ich vertrage, wie ich es vertrage? Wenn ich hochsensibel bin, kann es ja auch so sein wie bei mir, dass die Sachen total krass reinhauen und du hast sofort eine Überdosierung vielleicht. Oder also, wie würdest du da, was würdest du jemanden empfehlen? Oder wo kann man sich diese Kompetenz herholen? So ja, die allgemeine Frage jetzt einfach mal.
Gute Frage. Also wirklich gute Frage. Also ich glaube, ich habe gerade relativ deutlich gesagt, dass ich gegen Verbote bin. Übrigens in jeglichen Lebensbereichen, es sei denn, sie verstoßen gegen geltendes Recht oder gegen die Menschenwürde. Und bei Substanzen ist es halt so, hey, ich nehme das bei mir ein. Ich tue damit niemand anderem weh. Ne? Und ja, wo kann man so eine Kompetenz erlangen? Also aktuell ist es so, wir gehen tatsächlich auch schon in Schulen ab der 7. Klasse, um dort die Fehler zu vermeiden, die bei uns gemacht wurden. Bei uns war es damals, ich sag's mal ganz plakativ, der kleine dicke Polizist, der mit einem Koffer ankam und gesagt hat, ey, das ist das Strafgesetzbuch. Wenn ihr das macht, passiert das. Wenn ihr das macht, passiert das. Wenn ihr das macht, passiert das. Sauft lieber. Na, juhu.
Okay. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, mal irgendwie über Drogen aufgeklärt worden zu sein. Schon gar nicht in der Schule. Doch, wir haben von Christiane F. die Filme geguckt. In Ethik, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich kann mich nicht erinnern, da irgendwie mal aufgeklärt worden zu sein. Außer dann in den Kreisen von den Menschen, die das selber konsumiert haben. Ne? Da hieß es dann, hey, mach mal langsam oder nimm nur wenig oder probier es erst mal aus oder so. Ja,
genau,
da kleine Polizist, krass.
Also das ist das, wie es teilweise immer noch gängig ist. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Erfahrungsexperten wie ich oder wie mein Freund Sick oder auch Paul Lücke, der den Stigma e.V. leitet, dass wir an Schulen gehen und aus unserer Erfahrung heraus nicht mit dem erhobenen Zeigefinger unser Wissen weitergeben. Und die Lösung ist am Anfang immer: Sei dir deiner Gefühle klar. Und ey, was würde ich jemandem raten? Ich würde jemandem raten, beschäftige dich vorher intensiv mit dem, was du dort machen möchtest. Also nicht jede Substanz wirkt gleich, ist ja klar. Es gibt verschiedene Substanzgruppen, Upper, Downer, Flasher nennen wir sie jetzt mal, um es ganz, ganz grob zu machen. Und du musst natürlich wissen, was macht welche Substanz. Wie nehme ich so eine Substanz auf? Und dann hast du gerade schon was richtig Gutes gesagt, nämlich weniger ist mehr. Fang erstmal ganz, ganz langsam an. Auch wenn du überhaupt nichts merkst, dann ist das halt so. Ist es auf jeden Fall besser, als sich hoffnungslos überzudosieren. Denn eins muss man auch ganz, ganz klar sagen: psychotrope Substanzen kannst du nie risikofrei konsumieren. Es gibt immer ein Restrisiko und dessen muss man sich Bewusstsein. Und umso wichtiger ist das halt zu wissen, was man tut. Und ja, also mittlerweile kann man sich da wirklich gut weiterbilden. Im Internet, in besagten Podcasts, auf verschiedenen Internetseiten. Wir haben ein E-Book geschrieben, Sicherer ist sicherer, für den risikoärmeren Umgang mit psychotropen Substanzen, wo dann auch verschiedene Dosierungsmöglichkeiten erklärt werden, wo auch ganz klar gesagt wird, ey, unser Gehirn reift bis zum 25. Lebensjahr.
Ja.
Es ist also gut, mal was auszuprobieren. Kannst du machen, aber regelmäßige Reizüberflutung deines Gehirns kann zu Entwicklungsverzögerungen führen. Ne? Das muss man wissen. Und dazu halt zur Abhängigkeit.
In eurem GJH-Podcast war auch mal Thema, dass wenn jemand Angst davor hat, dann sollte er es oder sie es lieber lassen.
Mhm. Ja. Also gerade eben war das Szenario, ich würde das gerne mal ausprobieren. Mhm. Dann bist du im Kopf schon mindestens ein, zweimal durchgegangen, wie könnte das sein? Wenn du
ist
sagst,
auch immer die Frage, was? Ne? Ich meine jetzt mal ein bisschen was mit Rauchen. Erscheint mir jetzt persönlich nicht ganz so krass, wie irgendeine Pille zu schlucken. Also ich glaube, da wäre bei mir dann auch die Grenze erreicht, wo ich sage so, nee. Gerade bei Hochsensiblen ist auch dieser Kontrollverlust, glaube ich, ganz ausgeprägt, dass sie vermieden werden muss. Und mhm. wenn ich das Gefühl habe, so in meinem Körper passiert irgendwas, was ich nicht mehr beeinflussen kann, also ich glaube, da kommt es auch auf die Substanz an.
Absolut. Also,
ich Angst habe oder nicht.
Ja. Aber du hast gerade was Spannendes gesagt. Ne? Also ja, mal ein bisschen irgendwie rauchen. Ey, das geht in die Lunge. Das ist eins unserer wichtigsten Organe. Ne?
Ja.
Man kann fast jede Substanz auch oral konsumieren. Und ich bin ja Cannabis-Patient wegen des ADHS. Also einfach, damit meine sechsspurige Autobahn im Kopf irgendwie mal abends ein bisschen Ruhe gibt. Und ich konsumiere nur oral, also weil ich einfach meine Lunge nicht mehr schädigen möchte und weil es, wenn man es weiß, das auch die sparsamste Variante ist, weil oral konsumiertes Cannabis einfach ein bisschen potenter ist als gerauchtes. Mhm. Aber ja, man muss wissen, welche Substanz, was ist der Aufnahmeweg, wie lange hält denn das eigentlich?
Ja, genau.
Wie bin ich gerade drauf? Also Set, wie geht's mir? Was ist mein Set, was ich mitbringe? In welcher Umgebung konsumiere ich das? Also Setting, das berühmte Set und Setting. Es macht gar keinen Sinn jetzt irgendwie, wenn ich das Universum nach Selbstoptimierung fragen möchte, auf eine Gabba-Party zu gehen und da weißt du, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ebenso wenig macht es Sinn, wenn ich Stimulantien konsumieren will, weil ich steil gehen will, oder wer auch immer, nicht ich, ne, ist schon klar, sich mit Esoterikern in Ballonhose in den Sitzkreis zu setzen und zu sagen, ja, das ist alles so schön hier.
Okay.
Weißt du, also Set, Setting, Dosis, ganz, ganz wichtig.
Und vor allem auch, was habe ich am nächsten Tag vor? Ne?
Ja, also, klar.
Also, wann fange ich damit an? Wann sollte es aufhören? Wie viel Schlaf kriege ich? Habe ich ein wichtiges Gespräch am Morgen? Mhm. Ja, auch so Sachen, glaube ich.
Da sprichst du was richtig, richtig Gutes an. Guck mal, wir haben das ja durch unsere gesellschaftlich akzeptierteste Droge der Welt, Alkohol, und durch die Arbeitsgesellschaft, Leistungsgesellschaft so gelernt, dass, naja, abends denn vielleicht, ne? Also abends kann man mal was trinken. So. Die wenigsten fangen morgens an, weil es halt einfach nicht ins Bild passt. Aber wenn ich jetzt eine Substanz wie LSD nehme, die 12 bis 14 Stunden wirken kann, ja, dann mache ich das doch am besten spätestens mittags, damit ich abends schlafen kann, damit ich meinen Biorhythmus nicht durcheinander bringe. Machen viele nicht, die machen das auch abends und wundern sich dann, dass sie komplett im Arsch sind. Und Substanzen gehen natürlich auch an unsere Botenstoffe, ne? An unsere Neurotransmitter.
Hm.
Und wenn ich weiß, welche Substanz welche Botenstoffe ausschüttet oder die Wiederaufnahme blockiert, dann kann ich natürlich auch im Voraus mit Ernährung und vor allen Dingen im Nachhinein mit Ernährung oder mit Nahrungsergänzungsmitteln gegensteuern, dass ich das, also dass ich jetzt nicht eine Woche lang irgendwie so ein MDMA-Kater haben muss.
Mhm. Was denkst du, wie zuverlässig sind diese Dauer von Substanzen, weil, wie gesagt, bei hochsensiblen Menschen ist es, ich glaube, sogar schon nachgewiesen, dass Medikamente zum Teil ganz anders wirken, Substanzen allgemein dann eben auch anders wirken. Und kann ich mich denn darauf verlassen, auf die allgemeingültigen Angaben, okay, am nächsten Tag ist es wieder weg, oder muss ich dann doch damit rechnen, dass es eine Woche nachwirkt, vielleicht, weil ich hochsensibel bin?
Ist eine schwierige Frage, weil ich nicht beantworten kann. Aber also ich weiß, dass bei meiner Frau, dass es auch so ist, dass wenn sie was nimmt, dass es erstmal extrem verzögert einsetzt, also auch bei Alkohol zum Beispiel oder bei Tabletten, selbst bei Schmerztabletten. Sie konsumiert ja abseits dessen gar nichts. Und dass sie manchmal einfach eine Kontrawirkung hat, dass es anders wirkt als, also zum Beispiel bei mir, beim ADHS ist es ja so, dass Stimulantien eher fokussierend und beruhigend wirken. Und bei anderen gehen die halt so. Das ist schwer zu sagen. Es kommt, glaube ich, auf die Neurodivergenz an und auf die Substanzen. Und ich würde wirklich, 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 wenn man als neurodivergenter Mensch oder hochsensibler Mensch mit dem Gedanken spielt, was auszuprobieren, das mit Experten absprechen, wenn es der eigene Psychiater ist, wenn es die eigene Therapeutin ist, wenn man so jemanden hat. Ansonsten auf jeden Fall mit jemandem darüber reden und sagen und auch klar machen, hey, ich bin hier gerade im Begriff, eine erwachsene, fundierte Entscheidung zu treffen. Ich frage dich hier nicht nach Legalitätsstatus, ich frage dich nach deinem ärztlichen Rat in Bezug auf meine Besonderheit.
Wie stehst du dazu, wenn Menschen das alleine zu Hause machen?
Dann ist, also du hast ja am Schnaufen schon gemerkt, dass das, da bin ich ambivalent. Also alleine zu konsumieren, also Konsum ist ein Ritus. Riten sind eigentlich für Gesellschaften da, etwas gemeinsam zu erleben, gemeinsam zu wachsen, sich auszutauschen, am Lagerfeuer zu sitzen und gemeinsam zu wachsen. Natürlich leben wir aber auch in einer Welt der Selbstbestimmung und ich würde niemandem sagen, das darfst du so nicht machen. Man muss sich nur bewusst sein, warum man konsumiert und wenn es ein Fluchtmechanismus ist und dann alleine zu konsumieren, könnte gefährlich werden. Mhm. Und ich würde immer dazu raten, und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wisse einfach, was du da tust. Ja. Welche Substanz, welcher Aufnahmeweg, welche Wirkdauer, warum, also rennst du gerade vor was weg oder ist es Spaß? Und wenn du sonst deinen Spaß auch alleine hast immer, dann ist es auch, es muss nicht gefährlich werden. Aber in Gesellschaft ist es eigentlich immer noch ein Ticken sicherer, falls mal was schief geht, dann kann nämlich die zweite, dritte oder vierte Person im Worst Case Hilfe holen.
Also ich kenne das, ich kenne beide Seiten. Ich kenne Menschen, die halt so wirklich zum Party machen konsumiert haben, auf Partys. Manche, die sich auch wirklich dann betäubt haben, weil sie Liebeskummer hatten oder irgendwas schief lief. Ich kenne Menschen, die jeden Tag ihren Joint geraucht haben, einfach um erstmal ein bestimmtes Level zu haben. Ich kenne Menschen, die Alkohol getrunken haben, schon am Morgen, um ein bestimmtes Level zu erreichen. Mhm. Ich kenne auch die Menschen, die viel Geld haben und dann eben zum Feiern ganz klar Alkohol und Kokain konsumieren. Also das, was du gesagt hast, mit dem letztendlich sich fragen, wozu mache ich das eigentlich? So, was bringt es mir? Ist es wirklich nur eine Flucht? Ist es wirklich nur eine Betäubung? Oder gehe ich ganz bewusst damit um? Und ich glaube, dass es viel zu vielen noch gar nicht bewusst ist, warum sie solche Wege gehen.
Ja, es ist so. Aber man kann, also gehen wir mal ganz kurz von den Substanzen weg. Ja. Ein guter Indikator ist immer, wie gehe ich denn eigentlich mit Essen um? Esse ich emotional? Dann kann es natürlich sein, dass ich auch andere Dinge impulsiv und aus emotionalen Gründen mache. Und also ich kann hier auch, mir muss mir ganz klar in die eigene Nase fassen auch. Nur weil ich mit einer Sache kompetent umgehen kann, in meinem Fall psychotrope Substanzen, heißt das noch lange nicht, dass ich das in allen Lebensbereichen kann. Ne? Also ja, die Reise zu sich selbst, die Selbstreflexion und die Frage nach dem großen Warum, das ist Philosophie und ein lebenslanger Prozess wahrscheinlich auch, ne?
Hm. Ja, was mit dem Essen ist wirklich spannend. Zucker-Junkies, Koffein-Junkies.
Safe.
Bei mir ist total krass. Ich habe letztens eine Untersuchung gehabt, weil ich durch die Wechseljahre immer dieses Herzstolpern habe. Hatte ich auch ein Belastungs-EKG und an dem Tag ging es mir natürlich auch wieder nicht so gut. Blutdruck ganz weit unten, Puls ganz weit oben. Und diejenige, die da praktisch mir die Kabel angelegt hat und dann die Werte überwacht hat, während ich auf dem Fahrrad gestrampelt bin, sagte dann auch so, ja, haben Sie das öfter? Und ich so, ja, ich habe zu niedrigen Blutdruck, das weiß ich. Und meine Frauenärztin hat mir aber gesagt, ach so, nee, weil sie dann fragte, und was machen Sie dagegen? Und dann habe ich gesagt, ich trinke Espresso. Und die guckte mich an. Ich so, ja, meine Frauenärztin hat gesagt, trinken Sie dann einfach mal 2-3 Espresso, dann geht's Ihnen besser. Und es funktioniert wirklich. Ja. Aber es ist ja auch irgendwie dann so eine Art Abhängigkeit. Wenn ich merke, mein Blutdruck geht nach unten, ah, okay, ich muss ein Espresso trinken. So, ich weiß jetzt nicht, ob das die gesündeste Variante ist, aber so grundsätzlich fühle ich mich damit besser, als würde ich irgendwelche Pillen schlucken müssen.
Okay.
Also die Frage ist, ist es das wirklich?
Also, naja gut, also erstmal ist es hier ein ärztlicher Rat. Ne? Mhm. Koffein ist, also psychotrope Substanzen, Koffein ist in der Gruppe der Stimulantien, in der gleichen Stoffgruppe, wo auch Kokain und Methamphetamin drin sind, muss man wissen. Grundsätzlich ist das erstmal auf den ärztlichen Rat ja gar nicht verkehrt. Also wenn sie dir sagt, hey, einfach mal ein bisschen Koffein zuführen, muss jetzt nicht als Espresso sein, kann auch ein Kaffee oder eine Koffeintablette wahrscheinlich sein, dann ist das ja kein Fluchthandeln, kein impulsives Handeln, sondern quasi auf ärztlichen Rat. Also da sehe ich ehrlich gesagt weniger Probleme, aber ja, es ist eine Droge, in dem Fall ein Medikament. Das ist immer ganz spannend. Wann ist Droge Droge? Wann ist Droge Medikament? Wann ist es Genussmittel?
Genussmittel, genau. Das ist auch, das ist interessant, weil wenn ich meinen Kaffee so normal trinke, dann trinke ich den auch anders, als wenn ich ihn als Medizin trinke. Also wenn ich wirklich merke, so Blutdruck ganz unten, dann mache ich mir wirklich einen kleinen schwarzen Espresso ohne Zucker, ohne alles, kipp das hinter wie so eine Tablette und fertig ist. Und wenn ich aber doch Appetit auf einen Kaffee habe, dann zelebriere ich das auch ganz anders. Ne? Das ist der Unterschied.
Ja. Ist bei uns auch so. Also unser Alltag ist natürlich auch von Substanzkonsum geprägt. Also ich stehe morgens auf, trinke einen Kaffee. Wir trinken nachmittags Tee. Kaffee war eine Zeit lang verboten in Deutschland. Das sind auch die wenigsten. Tein ist natürlich, also Tee macht was. Ja? Grüner Tee, schwarzer Tee, je nachdem, wie lange du ihn ziehen lässt. Zucker konsumieren wir. Zucker ist also immer weniger. Aber wenn du dir Zucker anschaust, wie der im Gehirn wirkt, ist überhaupt nicht gern gehört, dass man sowas sagt. Aber gib mal bitte einem 5-jährigen Zucker. Und dann gib mal bitte einem 21-Jährigen eine Nase Kokain und dann guckt sie dir an. Die machen genau das Gleiche.
Ja.
Die rennen nämlich rum und sagen, ist alles so toll.
Ja, das ist so krass. Das fängt schon im Kleinkindalter an. Ist wirklich so.
Guck dir mal einen Supermarkt an. Ich nenne das jetzt mal, nennen wir mal Nahrungsmittel und Lebensmittel. Und echte Lebensmittel sind da ja gar nicht so viel drin. Ich würde sagen, 75% eines Supermarktes sind dafür da, uns irgendwie, ja, ich sag mal, an der Stange zu halten, ne? Mit Süßigkeiten, Alkohol.
Ja, krass, genau.
Brotsorten, die auch wieder voll viel Zucker drin haben.
Ja. Und die Obst- und Gemüseabteilung ist ganz klein. Da verschrumpelt das Zeug in den Regalen, weil es keiner kauft, weil lieber die Tiefkühlprodukte und Fertigprodukte gekauft werden.
Ist so, ja.
Wir gehen da schon zum Glück relativ schnell vorbei an diesen Sachen. Aber trotzdem ist auch oft manchmal einfach die fehlende Zeit, sich mit den Dingen intensiv zu beschäftigen.
Das ist es. Und da sind wir genau, und das ist bei Drogen genau das Gleiche. Und das wird halt gefährlich, ne?
Ja.
Weißt du, es gibt so eine Statistik, die den Gedenktag, das ist ja der 21. Juli, glaube ich, der Drogenverstorbenen. Da geht es aber um illegale Substanzen. Das sind gerade um die 2000 Menschen im Jahr. Wenn wir uns die legalen Substanzen angucken, Nikotin und Alkohol, bei Alkohol sind das um die 40.000, 45.000 Menschen in jedes Jahr in Deutschland. Und bei Nikotin sind es um die 120.000 Menschen jedes Jahr allein in Deutschland. Das ist, als wenn jeden Tag ein Jumbojet abstürzt. Da schreit niemand, aber die bösen, bösen illegalen Drogen. Und jetzt setze ich noch einen obendrauf. Die allermeisten Menschen sterben in Folge von diesen Alltagserkrankungen. Ne? Ein schlechter Darm, daraus resultieren dann verschiedene Krebsarten. Weil uns einfach, also unseren Organismus echt scheiße behandeln.
Ja, ich habe auch das Gefühl, der Fokus liegt einfach ein bisschen falsch. Und weil sich die Zeit schon langsam dem Ende neigt, ich finde es eine gute Überleitung zu noch einer ganz wichtigen Frage oder eigentlich zwei, die ich so ein bisschen zusammenfassen möchte. Wie gehe ich denn jetzt mit jemandem um, wenn ich merke, in meinem persönlichen Umfeld rutscht da jemand irgendwie in so eine Spirale, Abwärtsspirale rein? Gerade vielleicht auch Eltern, die bei ihren Kindern feststellen, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas läuft in die falsche Richtung. Früher war es viel Alkohol, heute, glaube ich, kommt noch viel mehr als Alkohol dazu. Hast du irgendwie aus deiner Erfahrung heraus irgendwie eine Empfehlung, wie man dann mit diesen Menschen umgehen kann? Sollte man sie offen drauf ansprechen? Sollte man ihnen das verbieten? Sage ich jetzt mal ganz provokativ. Also gibt es einen Weg, Menschen davor zu bewahren, wirklich krass abzustürzen? Hast du vielleicht auch persönliche Erfahrungen? Und was kann helfen, sie davor zu bewahren oder eben die Kompetenz irgendwie, das Bewusstsein dafür zu stärken?
Ja, ist eine ziemlich komplexe Frage, ja, aber sehr gern. Also eine Sache kann ich dir aus meinem eigenen Leben sagen, was nicht funktioniert, und das ist, den moralischen Zeigefinger zu erheben, Leute in die Schamecke zu stellen, sie quasi anzuschreien, dass sie falsch sind oder was Falsches tun und deswegen falsch sind. Das wird immer, immer, immer eine Abwehrreaktion hervorrufen. Und ich wollte eigentlich keinen politischen Schwenk machen, ich mache es trotzdem ganz kurz. Bitte schaut mal in unsere aktuelle Gesellschaft rein. Es gibt eigentlich nur noch A oder B. Bist du nicht für mich, bist du gegen mich? Und genau das meine ich. Wenn wir nicht miteinander sprechen, dann wird das Gap zwischeneinander immer, immer größer. Also ja, was kann ich raten? Erstmal nicht zu glauben, dass die eigene Meinung die einzige richtige Meinung ist. Denn wenn wir eins wissen, ist, dass wir eigentlich nichts wissen. Ich würde raten zu Offenheit, zu Verständnis, auch wenn es das eigene Kind ist. Und natürlich erstmal so ein, was passiert hier? Ich muss ihn beschützen oder ich muss sie beschützen. Das ist der logischste Impuls und auch der nachvollziehbarste Impuls, aber es braucht einfach keine moralischen Vorträge. Das geht nicht gut aus, sondern es braucht ein Gespräch auf Augenhöhe. Und das wiederum setzt voraus, liebe Eltern, dass ihr euch ein bisschen mit der Materie beschäftigen müsst und nicht irgendwie sagt, ey, du spritzt dir doch hier jeden Tag Kiffgras, ne? Das passiert leider wirklich.
Krass.
Und dann geht's halt so, hey, diese ganzen W-Fragen. Was möchtest du nehmen? Warum möchtest du das nehmen? Wann möchtest du nehmen? Was versprichst du dir davon? Kann ich irgendwas für dich tun? Weil es alle machen oder so, weißt du denn überhaupt, was die Substanz wirklich macht? Also ermutigen, motivierende Gesprächsführung, ganz, ganz, ganz wichtig, keine Verbote aussprechen, eine Kompetenz vermitteln. Und wie gesagt, das heißt auch, dass man sich selbst irgendwie belesen muss. Das Schlimmste, was man machen kann, ist Panik zu schüren, und das ist in der Lebensrettung genau das Gleiche. Also wenn mein Notarzt auf einmal Panik kriegt, naja, dann will ich da nicht irgendwie von dem gerettet werden. Und damit habe ich eigentlich ziemlich gute Erfahrungen, weil dann kommt das Gegenüber ins Reden, egal wie alt, ne? Und dann werden die dir erzählen, was im Leben gerade los ist. Und dann wird sich eventuell rauskristallisieren, was der Beweggrund ist. Und dann, naja, wenn man schon merkt, ey, die Person wird das tun, ich kann sie jetzt hier nicht aufhalten, dann immer die Tür offen haben. Ne? Erzähl mir, wie war es? War es so, wie du es dir vorgestellt hast? Was hast du erlebt? Was hättest du dir vielleicht gewünscht? Woran hat es gelegen, dass es anders geworden ist? Wo habt ihr das gemacht? Mit wem habt ihr das gemacht? Und dann ist man schon auf Augenhöhe einfach. Und dann kann man auch viel einfacher an die eigenen Lebensziele des anderen erinnern. Sagen, ey, guck mal, jetzt hast du das ein paar Mal gemacht. Passt es denn eigentlich zu dem, wo du im Leben hin willst? Und wenn ich alleine auf die Idee komme, so, Moment mal, jeden Tag kiffen ist vielleicht, passt gar nicht zu meiner Sportlerkarriere. da sollte ich vielleicht was ändern, dann habe ich es geschafft, ja, Selbstermächtigung zu pflanzen. Und was Besseres kann man doch als Aufsichtsperson nicht machen.
Ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann, wenn es noch relativ zu Beginn ist. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich war mit einem Alkoholiker zusammen, wusste das aber nicht. Zu Beginn. Es war immer jemand, der hat schon immer viel getrunken, aber mir war nicht bewusst, wie viel und wann und wie oft. Und ich war, als ich da so das Gefühl dafür bekam, dass es einfach zu viel ist, war ich total überfordert und wusste überhaupt nicht, wie gehe ich damit um. Und ich habe es anfangs gar nicht angesprochen. Dann irgendwann habe ich es mal angesprochen. Dann war er natürlich sofort in Abwehrhaltung und so weiter, hat die Tür geknallt, ist gegangen und so weiter, ne? Ich habe im Nachhinein dann auch herausgefunden, dass seine Eltern auch absolut überfordert waren, dass sie ihm sogar noch die Bierkästen nach Hause gebracht haben, haben ihn praktisch dabei unterstützt. Deswegen ist die Frage, was mache ich denn? Also es ist ja eher vielleicht auch so ein schleichender Prozess manchmal, wo man den Anfang gar nicht mitkriegt. Wenn es dann doch schon extremer ist und die Menschen dann so sind, dass sie abblocken, sobald man es anspricht, würdest du dann sagen, lieber dann Distanz oder trotzdem versuchen, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Person zu retten? Weil ich habe das so ein, zwei Mal in meinem Leben nochmal mit anderen Menschen, mit anderen Substanzen erlebt. Mein erster Impuls war immer, die Menschen zu retten, und irgendwann dann selber habe ich aber erkannt, nee, da kannst du einfach nichts tun. Also gibt's für dich da irgendwie so eine Grenze, wo du sagst, okay, da dann lieber ein bisschen Rückzug?
Ja, absolut. Also es gibt in der Lebensrettung ja diesen Grundsatz, Selbstschutz geht vor Fremdschutz. Und das ist hier genau das Gleiche. Also wenn ich merke, also wenn ich mit dieser Person zusammenlebe, dann ist es sowieso nochmal doppelt schwer. Aber wenn ich merke, dass es mich, erstmal würde ich immer die offene Tür anbieten, ne? Gespräche anbieten. Ist alles ein Kann-Angebot, kein Muss-Angebot. Und wenn ich dann aber merke, hey, das geht jetzt an meine eigene Substanz, dann muss ich irgendwann klare Grenzen ziehen. Und die klare Grenze muss nicht sein, also es muss jetzt nicht gleich das Auflösen des Kontaktes sein, ne? Sondern es kann auch sein zu sagen, hey, pass auf, mir ist das und das aufgefallen. Um mich selbst zu schützen, müssen wir uns jetzt räumlich trennen. Sowas zum Beispiel. Oder um mir selbst darüber bewusst zu werden, was ich möchte, gehe ich jetzt vielleicht auch mal. Und bitte geh du auch in dich und reflektier. Wo ich eine ganz klare Grenze ziehe, ist, wenn es körperlich wird. Also wenn es dann schon so fortgeschritten ist, dass man sich körperlich angeht, dann muss da ganz straight eine Grenze gezogen werden, weil das geht einfach nicht. Also niemand hat das Recht, eine andere Person zu schlagen, übergriffig zu werden, zu nötigen vielleicht. Da ist bei mir persönlich, und das sollte eigentlich bei jedem so sein, der Ofen aus, da ist, pass auf, entweder du gehst jetzt und wir müssen hier eine weitere Instanz dazu holen. Das kann Therapie sein, das kann die Cops sein, das kann einiges sein. Aber das ist wirklich schon so die also schütze dich selbst, das ist wichtig. Und wenn man Hilfe anbietet, wenn die Personen kommen, das passiert ja auch manchmal, dass sie sagen, hey, mir ist aufgefallen, ich kann das und das nicht. Dann ist es wichtig, nicht sofort so in diesen, oh ja, er hat es kapiert, ich helfe ihm jetzt rette ich ihn, zu verfallen, weil das passiert auch oft. So, du kannst niemanden retten, du kannst nur Angebote machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn jemand die Einsicht hat, dann kann man wiederum Hilfeangebote an die Hand geben, um die er sich natürlich oder sie sich selbst kümmern muss. Auch da haben wir zum Beispiel ein E-Book geschrieben, warum du nicht zurückfällst. Also es ist auch so ein Ding, dass es wird Vorfälle geben, wenn man Verhaltensmuster neu installieren möchte. Und dann werfen die sich natürlich auch total vor, also ey, jetzt bin ich schon wieder zurückgefallen, Rückfall hier, Rückfall da. Aber wenn man so ein bisschen die Perspektive wechselt und sagt, hey, weißt du hast ja halt einfach gerade nicht geschafft, dein Muster abzulegen, was du seit Jahrzehnten mit dir schleppst, dann dann ist das alles ein bisschen wärmer, ein bisschen fördernder, ein bisschen lernen im pädagogischen Sinne mehr. Und dann haben wir noch ein E-Book, was heißt unsere besten 10 Tipps gegen Suchtdruck. Und da kann man auch eine ganze Menge machen, bevor es dann zum Konsum geht. Also es ist eine Menge möglich. Man kann Angebote schaffen, man muss sich aber selbst schützen.
Und du hast ja gesagt, bei dir hat deine Frau eine ganz große Rolle gespielt, um die Wende hinzukriegen. Und ich glaube, persönliche Kontakte, also wirklich auch Menschen, die sagen, okay, ist scheiße, was da gelaufen ist, aber gemeinsam gehen wir jetzt diesen Weg. Ich glaube, dass das auch noch mal viel verändern kann.
Absolut. Also ein gesundes Umfeld, ja, nennen wir es mal so. Ich habe ganz oft diesen schönen Vergleich mit dem Rat Park, also der Rattenpark. Da gab es einen Versuch, wo Ratten isoliert wurden und die haben dann 2 Tropferfläschchen bekommen. In der einen war Nahrung, in der anderen war eine sogenannte harte Droge, sowas wie Heroin oder Kokain. Und natürlich haben die sich für die Substanz entschieden, um sich zu betäuben, weil die Lebensrealität scheiße war. Und dann sind die in den Red Park gekommen, in ein intaktes soziales Gefüge und hatten immer noch diese beiden Tropferfläschchen. Und nahezu alle Ratten haben sich wieder für die Nahrung entschieden.
Krass.
Weil sie einfach die Betäubung nicht mehr gebraucht haben, weil ihr Lebensumstand gepasst hat. Und das ist, glaube ich, ein Bild, was wir uns alle immer öfter vor Augen halten sollen. Wie geht's denn eigentlich der Person? Ist das soziale Gefüge hier intakt?
Ich kenne auch jemanden, der hat dann die Stadt verlassen, weil er gesagt hat, wenn ich in der Stadt bleibe, dann falle ich immer wieder zurück. Also er hat es wirklich so genannt. Falle ich immer wieder in diese Muster rein, weil ich die Menschen kenne, weil ich den Menschen begegne. Und je kleiner der Ort ist, in dem du lebst, desto mehr begegnest du diesen Menschen ja dann auch, ne? Also so ein Ortswechsel kann, glaube ich, auch ganz viel bringen.
Ja, absolut. Also die Risikosituation verlassen ist einer der Tipps überhaupt. Gibt noch ein paar andere Dinge, aber also, wir sind ja auch immer im persönlichen Wandel, ne? Also das Leben ist Wandel, das Leben ist Learning. Und wenn man merkt, dass einem eine Sache nicht gut tut, dann muss man halt gucken, was tut mir eigentlich gut. Und in den allermeisten Fällen ist es Natur. Natur hat heilende Kräfte, Leute.
Ich glaube immer noch, dass viel zu viele Menschen eine viel zu hohe Toleranzgrenze haben, was sich Unwohlfühlen betrifft. Gerade wie hochsensibel Menschen nicht anecken wollen, perfekt sein, es muss alles irgendwie passen, ich bin höflich, ich darf nicht negativ auffallen. Und diese Anpassung oder dieser Anpassungsdruck oder das, was wir erlernt haben, dann zu sagen, nee, eigentlich tut mir das nicht mehr gut. Und dann auch letztendlich den Schritt zu gehen, zu sagen, ich gehe hier raus in die Natur oder ich suche mir einen neuen Ort oder neue Menschen. Das ist für manche unglaublich schwer.
Absolut. Und trotzdem kann ich hier nur ermutigen zu suchen.
Ja.
Denn, weißt du, irgendwann wird man sonst zu dieser Maus, die nicht mehr strampelt und ertrinkt. Und ich glaube einfach an Selbstermächtigung. Ich glaube an Individuen, die erwachsene Entscheidungen treffen können. Und das geht natürlich nur, wenn unser System relativ frei von Stress ist. Wir sind alle gnadenlos übergestresst. Unser Cortisolspiegel ist so hoch. Wir essen in der Regel, also die allermeisten Menschen essen schlecht. Das ist einfach so.
Ja.
50% der Menschen haben mehr Gewicht. Ja, und ich meine, das ist wirklich freundlich ausgedrückt. Das ist die Art Mehrgewicht, die gesundheitsschädigend ist.
Ja.
Und das sind Fakten. Das ist kein toxisches Anti-Body Positivity Ding, sondern es ist wirklich, das ist einfach so.
Ja.
Also guckt bitte, wie ihr mit euch umgeht, was ihr euch zuführt und erlernt auch gerne wieder, was euch gut tut, weil das haben viele von uns vergessen, die vorm Fernseher groß geworden sind.
Und wir hochsensible Menschen können das eigentlich sehr gut, diese Intuition, diese Empathie, die wir auch für uns selber haben. Wir dürfen uns nur trauen, das auch zuzulassen und vor allem nach außen zu kommunizieren. Das ist ganz wichtig. Wenn du selber für dich erkannt hast, was dir gut tut, dann sag es auch, bring es nach außen. Viele sagen dann zu mir immer, ja, aber ich kann es doch nicht sagen und ich kann doch da jetzt nicht einfach so irgendwie Grenzen überschreiten. Und ich sage mir so, nee, mach das. Das ist so wichtig.
Absolut. Das ist ja kein Überschreiten, ja. Das ist Setzen. Das ist das gesunde Setzen der eigenen Grenzen.
Genau. Da gibt es diesen Spruch, ne? Ein Nein zu jemand anders ist immer ein Ja zu einem selbst.
Ja. So. Ja, absolut. Oder dieses, hey, wenn du für alle da bist, bist du für eine Person nicht da.
Ja, genau. Gerade bei uns Mamas ist das manchmal auch so eine kleine Herausforderung.
Ja, glaube ich.
Ja, aber das ist ja auch eine ganz andere Konstellation. Und ich finde das, was du gesagt hast mit diesen wirklich sich und sein Handeln zu hinterfragen. Warum tue ich das jetzt? Wozu? Was brauche ich? Tut mir das eigentlich gut? Das ist auf alle Lebensbereiche bezogen. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, nochmal so einen kurzen Appell in 2, 3 Sätzen an die Menschen, die uns zuhören, zu geben, was würdest du denen auf den Weg geben, so ganz handfest?
Puh.
Also, auch so kompakt für einen ADHSler.
Ja, ich meine, am Ende ist es genau die Essenz aus dem, was wir gerade gesagt haben. Kümmert euch um euch. Reflektiert euch regelmäßig. Wenn ihr Dinge ausprobieren wollt, egal ob es Substanzen oder Tätigkeiten sind, dann informiert euch im Voraus, springt nicht einfach aus dem Flugzeug, nur weil ihr mal Basejumpen wollt oder so einen Fallschirmspringen machen wollt, sondern informiert euch vorher, was das Ganze bedeutet. Schmeißt euch nicht irgendwie irgendwas rein, ohne zu wissen, was ihr tut.
Und was es ist vor allem auch.
Genau, und was es ist. Und ja, also Christian Rätsch, ne, das ist ein Schüler von Albert Hoffmann, der hat mal zu mir gesagt, wisse, was du tust und halte Maß. Mhm. Also nach dem Motto, weniger ist mehr. So, und das ist tatsächlich so. Ne? Wenn du weißt, was du tust, dann bist du in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen, wo du dann auch niemand anderen für verantwortlich machen kannst, machen ja auch ganz viele ganz gern. Mhm. Und wenn du fundierte Entscheidungen triffst, die für dich sind, ja, dann bist du schon ziemlich glückselig, weil dann bist du du.
Ja, ja, cool gesagt.
Ja, das wär eigentlich, alles andere kann man sich, glaube ich, aus der Episode herausziehen. Oder in den empfohlenen E-Books lesen.
Auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall verlinken. Das ist auch dein Podcast, finde ich da ganz interessant. Und wir haben nur eine Stunde Zeit gehabt, aber ich finde, dass wir schon gute, tiefe Einblicke geben konnten. Ich bin ja der Meinung, da ist noch viel, viel, viel mehr. Und vielleicht gibt es ja auch Menschen, die uns noch Fragen stellen, die sagen, hey, was würde Roman zu dem Thema sagen? Oder wie kann ich mit der Situation umgehen? Also deine Kontaktdaten werde ich auf jeden Fall auch mit in die Shownotes reinschreiben. Gerne. Eine Frage habe ich immer noch zum Schluss. Ich weiß nicht, ob du dir Gedanken dazu gemacht hast. Ich frage meine Gäste immer gerne, gibt es etwas, was die anderen Menschen am wenigsten von dir erwarten? Also zum Beispiel hast du eine Barbie-Sammlung oder sowas irgendwie versteckt? Oder?
Ich glaube, ich bin schon ein ziemlich offenes Buch. Was man am wenigsten von mir erwartet.
Aha.
Ich glaube, was man am wenigsten von mir erwartet, ist, obwohl ich so risikofreudig konsumiert habe, dass ich eigentlich jemand bin, der sich ein sehr, sehr sicheres Leben wünscht, der sich Planbarkeit wünscht und sowas ganz Verrücktes. Den Flugzeugsprung, also Fallschirmsprung, das ist was auf meiner To-Do-Liste steht. Ansonsten bin ich eigentlich ein ziemlich offenes Buch.
Sehr authentisch. Ja. So ist auch, wie ich dich wahrgenommen habe. Also als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, ist ja immer die Frage, wie gehen Menschen auch mit mir um? Und ich habe mich sofort wohlgefühlt bei dir. Also du wirktest absolut authentisch, auch so wie du in deinen Podcasts bist. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank für deine Zeit und deinen Input. Ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll.
Ich danke dir. Super, super gern.
Und vielleicht, wer weiß, sehen oder hören wir uns ganz bald wieder. Ansonsten könnt ihr gerne unseren separaten Podcasts folgen. Und wenn ihr Lust habt, dass wir zusammen mal wieder was machen, dann schreibt uns einfach. Dann können wir auch mal ein bestimmtes Thema oder Themengebiet ein bisschen intensiver betrachten. In diesem Fall, Roman?
An der Stelle möchte ich noch eine Einladung aussprechen. Du bist herzlichst gerne in den Sucht und Ordnung Podcast eingeladen.
Ja.
Dass wir da vielleicht auch meine Community ein bisschen für Hochsensibilität sensibilisieren.
Oh, wow. Okay, jetzt bin ich aufgeregt. Du warst einmal zu Gast und das ist ja so dieses typische Kontrollverlust, ne? Also so dieses, was werden mir für Fragen gestellt, sage ich irgendwas Doofes, weil hier kann ich ja führen. Wenn jemand anders führt, dann bin ich ja so ein bisschen, darf ich mich drauf einlassen, aber ich freue mich drauf.
Ist ein Kann-Angebot.
Ja, nein, gerne, unbedingt. Ich will wachsen an mir selbst. Und ich habe auch, ich bin auch vor sowas wie hier immer extrem aufgeregt. Die Menschen merken das vielleicht nicht, weil sie immer denken, Mensch, ist der Profi. Aber innerlich bin ich immer sehr aufgeregt. Teilst du das auch oder bist du schon so voll Profi jetzt in sowas?
Also ich bin die letzten 10 Minuten von der Aufnahme, bin ich meistens aufgeregt.
Die letzten 10 Minuten?
Ja, also vor so einer, früher war das ganz krass, da war so 1-2 Tage, Alter, also 2 Tage davor so, oh Gott, jetzt geht's so langsam
los. Ja, und jetzt nur noch 10 Minuten.
Ja, es wird, also man wächst mit seinen Aufgaben, das ist tatsächlich so. Und naja, ich mache das ja jetzt schon seit 6 Jahren, ne, den Sucht und Ordnung Podcast, seit fast 6 Jahren, 5,5, seit 4 Jahren den GJH-Podcast und dann hatten wir ja noch die Junkies aus dem Web, die haben wir auch 4 Jahre genau gemacht. Und wenn du jede Woche 3 Episoden aufnimmst oder teilweise mehr, dann ist irgendwann machst. Also irgendwann ist es normal.
Genau, also wir können das lernen. Ja, je mehr wir uns diesen Situationen aussetzen, desto besser werden wir darin.
Da glaube ich übrigens ganz, 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 ganz fest dran, dass wir eigentlich alles lernen können, ja, was unser Körper und unsere physischen Gesetze so hergeben. Aber wir haben echt eine krasse Macht in unserem Kopf drin. Unser Gehirn ist ein Wunderwerk in diesem Universum. Und ich finde es schade, dass wir das so für so lächerliche systemische Geschichten oder Konstrukte wie Geld verdienen benutzen.
Ja, da kann man auch einiges auf deinem Instagram-Kanal dazu lesen. Also, ihr seht, ihr werdet uns nicht los, folgt uns gerne. Und Roman, ich wünsche dir alles Gute auch an deine Frau, viele Grüße. Und bleib einfach so, wie du bist. Und diesen Weg finde ich richtig toll, auch in die Schulen zu gehen, aufzuklären, intensiv zu gucken, was brauchen die Menschen, was hilft ihnen wirklich, anstatt Verbote auszusprechen. Deswegen danke nochmal und vielleicht bis ganz bald.
Ich danke dir für die Einladung.
Ciao.
Ciao.
Das war das Gespräch mit Roman Lempke, Erfahrungsexperte nach über 21 Jahren Substanzgebrauch bzw. Substanzgebrauchsstörung. Ich bin immer noch sehr beeindruckt davon, wie offen er über diese Themen und über seine persönlichen Erfahrungen gesprochen hat. Ich bin mir 100%ig sicher, wenn du dich für das Thema interessierst, hast du dir wertvolle Impulse mitnehmen können für deinen eigenen Umgang mit Substanzen und aber auch im Umgang mit Menschen, die Substanzmissbrauch betreiben. Ich hoffe, dass du wirklich sehr gut für dich sorgst. Ich verlinke dir auch nochmal die Kontaktdaten von Roman, sodass du ihn direkt kontaktieren kannst. Des Weiteren findest du die Links zu den beiden Podcasts Sucht und Ordnung Podcast und der Podcast mit Maximilian Pollux und Nina Workhardt und Roman, der Gangster, der Junkie und die Herrin. Und ich verlinke dir natürlich auch die E-Books, von denen Roman gesprochen hat, sodass sie dir oder einem Menschen, der davon profitieren kann, wirklich die benötigte Unterstützung geben. In diesem Sinne, sorge gut für dich, pass gut auf dich auf und hab eine gute Woche. Bis bald. Das war der Hochsensibilitäts-Podcast von und mit mir, Christine Kluck. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn ja, empfehle mich gern weiter und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.